Herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Dies ist die zweite Folge der Sommerpause 2026. Das heißt, es gibt keine großen neuen Inhalte, sondern ein kurzes Update von mir, von unterwegs, von uns, von mir und meiner Familie und dann eine Folge, die eine Wiederholung ist. Es geht heute um das Rucksackpacken, das Zusammensuchen von Equipment für Abenteuer da draußen, für Outdoor-Unternehmungen, für Wanderung oder was auch immer wir vorhaben an der frischen Luft, in der Natur, wo auch immer das ist, ob das vor der Haustür stattfindet oder ein bisschen weiter weg. Und das passt ganz gut, weil ich auch gerade hier auf einem Campingplatz mich befinde, in den katalonischen Pyrenäen, gar nicht weit weg von der spanisch-französischen Grenze. Und wir werden hier morgen, an dem Tag, wo ich das aufzeichne, hier ist es morgen, wenn der Podcast erscheint am Dienstag, dann ist das schon gestern gewesen, aufbrechen auf eine 4-tägige Wanderung durch die Pyrenäen hier. Eine ganz schöne Gegend, so erhoffen wir uns das zumindest. Ich glaube, da werden wir nicht enttäuscht werden. Wir sind hier schon gelandet auf diesem Campingplatz vor einer Stunde etwa, haben jetzt hier unser Zelt aufgebaut, haben den Kocher schon mal rausgeholt, was zu essen gemacht und sind jetzt alle wieder zufrieden, nachdem wir doch Hunger hatten auf dem Weg hierher. Wir warten gerade noch auf Freunde, die hier auch heute auf dem Campingplatz übernachten in so einer Hütte, also nicht im Zelt. Und dann werden wir mit denen morgen gemeinsam loswandern, morgen früh schon aufbrechen natürlich, weil es hier sehr heiß ist aktuell. Ich glaube, in den Bergen geht es. Es sind sogar ein paar Gewitter angesagt und es wird hier und da vielleicht mal regnen. Also so ganz so heiß, wie wir es in den letzten Tagen erlebt haben, wo wir in Barcelona waren, hauptsächlich in der Stadt, wird es, glaube ich, gar nicht werden. Aber jetzt, wo wir noch warten auf diese Freunde und auch dann, wenn sie da sind, beginnt diese Zeit, wo wir dann alles mal hinlegen. Was muss eigentlich mit? Hoffentlich wird nicht mehr so viel fehlen, was noch mit muss. Wie kriegen wir das alles mit? Wer kriegt was in den Rucksack? Auf was können wir vielleicht noch verzichten? Und dann werden da am Ende hoffentlich 4 gepackte Rucksäcke stehen mit allem drin, was wir so benötigen werden in den nächsten 4 Tagen. Wir werden draußen übernachten, das heißt auch zelten, das ist dann immer ein bisschen mehr Equipment, weil die Hütten hier doch ehrlich gesagt einfach recht teuer sind fürs Übernachten. Das sind mal schnell 60 € pro Person und bei einer 4-köpfigen Familie einfach dann 240 € für eine Nacht. Und das sehe ich nicht so richtig ein. Deswegen werden wir draußen bleiben in der Nacht. Das Zelten ist hier sogar nicht verboten. Unter bestimmten Auflagen und Bedingungen ist das erlaubt. Insofern machen wir hier gar nichts Rebellisches oder Illegales, sondern wir werden einfach die Nächte draußen verbringen. Das wird toll, da bin ich mir sicher. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen mehr Gerödel und ein bisschen mehr Geschleppe, weil wir natürlich dann auch was zu essen brauchen morgens und nicht in der Hütte essen werden. Wir sind hier übrigens unterwegs mit einem Renault Kangoo. Keine Werbung, es gibt auch viele andere tolle Autos, aber das ist der Wagen, den uns der ADAC zur Verfügung gestellt hat in Freiburg. Es ist nämlich tatsächlich wieder so gekommen, wie es für uns schon oft gekommen ist, dass unser Auto, mit dem wir ursprünglich unterwegs waren, mit dem wir aufgebrochen sind von Hamburg, den Geist aufgegeben hat und von Freiburg zurücktransportiert werden muss nach Hamburg. Irgendwann werden wir hoffentlich mal ein Auto haben, was richtig verlässlich ist. Dieses war es nicht. Und wir haben, so gut es geht, dann die Sachen, die wir da drin hatten. Das war ein recht großes Auto. Das war so ein älterer Land Rover mit einer Dachbox obendrauf. Also richtig viel reingepackt. alles, was wir irgendwie in dieses neue, in Anführungszeichen, Auto kriegen konnten, diesen Mietwagen vom ADAC, haben wir da reingepresst, aber es ist durchaus noch einiges jetzt im alten Auto geblieben. Das heißt, hier und da fehlt uns mal was. Ich habe gestern Abend festgestellt, dass unter anderem zwei Schlafsäcke fehlen, die ich leider im alten Auto gelassen habe, obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass ich sie mit ins neue rübergenommen habe. Und dann musste ich gestern Abend nochmal ganz schnell einen Schlafsack kaufen, kurz vor Ladenschluss. Einen einfachen Schlafsack und einen konnten wir leihen von Freunden, beziehungsweise die Freunde bringen gleich noch einen mit für uns. Ja, insofern ist es schon abenteuerlich hier für uns auf dem Weg gewesen, bevor es so richtig ins Abenteuer geht. Ich hoffe, vor dir liegen auch Abenteuer. Ich hoffe, du kannst auch dieses Gefühl genießen, da dein Zeug mal hinzulegen und zu räumen und zu gucken und zu überlegen, was fehlt noch, wie kriege ich alles mit und dann aufzubrechen. Auf diesen Moment morgen früh freue ich mich schon sehr. Wenn du diesen Podcast hörst, dann sind wir unterwegs und dann haben wir auch die Handys aus. Wir werden komplett analog unterwegs sein, diese 4 Tage. Und dann melde ich mich irgendwann nach der Rückkehr dann mal wieder via Instagram und spätestens am kommenden Dienstag zur nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit. Das ist hier quasi mit der Anmoderation auch gleich die Abmoderation. Nach der Folge gehen wir dann direkt raus ohne ein weiteres Outro und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Vielleicht ja schon am nächsten Dienstag. Wenn ich meinen Rucksack packe, dann ist das immer wieder auch ein Abwägen zwischen ja wirklich für alles vorbereitet zu sein oder eben ganz bewusst das nicht zu sein und mit möglichst wenig Ausrüstung bestmöglich klarzukommen. Und natürlich entscheidet sich daran auch die Art und Weise dieser Unternehmung, die wir da machen. Wird das ein kleineres Abenteuer, wird das eben eine Tour eher oder eine Wanderung, ein Ausflug? Ich sage manchmal ganz gerne, je schlechter die Ausrüstung ist, desto schneller bist du drin im Abenteuer. Und ein Stück weit stimmt das natürlich. Ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen großen Abenteuern beziehungsweise Abenteuern, die stattfinden in einer Umgebung, die an sich schon schwierig ist, die herausfordernd ist, die sehr wild ist, und Abenteuern, das sind dann meist kleinere Abenteuer, die wir zum Beispiel in Deutschland vor unserer Haustür machen, wo es weniger wild ist, wo ja wir uns eigentlich in der Zivilisation noch bewegen. Was meine ich damit? Wenn wir mal auf die ganz großen Abenteuer der Menschheitsgeschichte blicken, zum Beispiel auf die großen Entdeckungsreisen, die Expeditionen, Reise zum Südpol, das erste Mal ohne Sauerstoff auf dem Everest, Reinhold Messner, erste Dschungeldurchquerungen, ja, erste Weltumrundung mit dem Flugzeug, alles ja Dinge, wo es total in die Ungewissheit ging, weil das noch nie jemand gemacht hat, wo es sehr unwirtlich war von den Bedingungen her. Und ein solches Abenteuer musst du natürlich bestmöglich planen. Du musst die bestmögliche Ausrüstung haben, damit du ja größtmögliche Erfolgschancen hast. Natürlich bleiben da immer ganz, ganz viel Dinge, die du gar nicht planen kannst, die du nicht voraussehen kannst und die dann auch anders kommen. Aber du musst sehen, dass du es bestmöglich planst und dass du die bestmögliche Ausrüstung hast bei solchen großen Abenteuern. Und das gilt natürlich auch für große Abenteuer heute, die wir vorhaben. Und vor allen Dingen, wie ich es gerade schon gesagt habe, für Abenteuer, die irgendwo stattfinden, wo wir eben nicht im Zweifel noch einkehren können oder abbrechen können oder uns irgendwo was dazu kaufen können, wenn uns was fehlt. Also Abenteuer wirklich in der Wildnis. Bei kleinen Abenteuern, wie gesagt, da können wir ganz bewusst hingehen und sagen, weil es ohnehin schon von den Bedingungen vielleicht nicht ganz so herausfordernd ist, müssen wir nicht auch noch ausrüstungsmäßig alles komplett durchplanen. Da können wir ganz bewusst sagen, wir verzichten auf was, um uns ein Abenteuer zu kreieren, um uns Bedingungen zu kreieren, die dann herausfordernd sind. Das mache ich immer wieder durch irgendwelche Regeln oder wie es zum Beispiel letztlich auch bei einer Sendung wie Seven vs. Wild bei diesem YouTube-Format passiert oder passiert ist, in der ersten Staffel zumindest, wo es angesagt war, du darfst nur 7 Gegenstände mitnehmen. 7 Personen, 7 Tage mit 7 Gegenständen. Das war ja die Grundidee von Seven vs. Wild. Und so reduzierst du natürlich deine Ausrüstung ganz bewusst, um dich herauszufordern und ins Abenteuer zu bringen. Du kannst natürlich auch komplett ohne Ausrüstung los. Das ist dann Survival. Machen auch viele und ist auch super interessant. Aber das wäre jetzt eine kurze Folge, wenn wir sagen, wir packen einen Survival-Rucksack ohne alles, denn dann wäre nichts drin. Es gibt auch Tools, die für dieses Survival-Ding natürlich ganz hilfreich sind, wenn wir auch vielleicht am Rande drüber sprechen heute, aber das nur einmal vorab. Das heißt, es ist immer auch individuell, was für ein Abenteuer planen wir, wie sehr wollen wir uns in diese Herausforderung begeben und wie viel Ausrüstung nehmen wir dann mit, wie sehr planen wir die durch und was lassen wir möglicherweise ganz bewusst weg. Für mich, wie gesagt, ist das auch immer wieder so ein Balanceakt. Wie viel Abenteuer will ich denn eigentlich? Ich habe jetzt gerade mich nochmal beschäftigt in den letzten Tagen mit der Alpenüberquerung, mit dem Rad, die ich machen möchte im Juni, von der ich hier dann auch erzählen werde, wenn das alles so klappt. Da werde ich einen Gravel-Fahrrad testen und dann ging es für mich nochmal so drum, was brauchst du denn da eigentlich alles? Und dann kommt man ja vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und irgendwann war ich beim Fahrradcomputer. Also brauche ich jetzt noch irgend so ein Tacho? Mittlerweile sind diese Fahrradcomputer ja ein bisschen mehr als nur ein Tacho. Da wird alles Mögliche noch angezeigt von Höhenmetern und letztlich auch über die Routenführung. Also es ist wie so eine Art kleines Navi, was du dir dann auf diesen Fahrradcomputer ziehen kannst, beziehungsweise was da installiert ist. Und wenn du dich damit so beschäftigst und nachliest und recherchierst, dann denkst du oft, ja, das brauche ich unbedingt. Aber ich habe da dann relativ schnell für mich entschieden, nein, ich brauche das nicht. Ich habe im Zweifel mein Handy dabei, ich brauche jetzt nicht auch noch einen Fahrradcomputer. Und ich will doch auch manchmal da stehen und gerade nicht wissen, wo es lang geht. Zumindest mal anhalten und auf eine Karte gucken und nicht ja so ferngesteuert da durch die Landschaft fahren. Also das war dann ganz bewusst eine Entscheidung, nee, das Ding brauche ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, da immer wieder ehrlich zu sich selbst zu sein und ja, sich zu fragen, brauche ich es wirklich oder eben nicht. Manchmal zeigt sich das natürlich auch erst beim Unterwegssein. Ah, ich hätte vielleicht noch dies und jenes gebraucht oder das war jetzt überflüssig. Ist auch ein Stück weit eine Erfahrungssache. Fakt ist auch, je besser die Ausrüstung, je leichter die Ausrüstung, je robuster die Ausrüstung, desto teurer ist sie oft. Das ist ein großes Kriterium für viele, manchmal sogar nicht zu einem Abenteuer aufzubrechen. Aber wie gesagt, auch einfachere, günstigere Ausrüstung reicht meist, um aufzubrechen, um ein Abenteuer zu erleben. Wie es dann aussieht, das ist nochmal eine andere Frage. Es gibt aber auch genügend Möglichkeiten, richtig gute Ausrüstung sich zu besorgen, ohne gleich viel Geld für neue auszugeben. Und zwar, indem wir uns Ausrüstung leihen, zum Beispiel bei Freunden. Es gibt auch ein, zwei Plattformen, wo das offiziell möglich ist, Outdoor-Ausrüstung zu leihen. Die packe ich euch in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Da landen diese Woche sowieso viele, viele Tipps drin. Und diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Erscheint am Sonntag nach Erscheinen dieser Podcast-Folge. Wenn ihr ihn erst später abonniert, dann bekommt ihr mit dem ersten Newsletter, der dann an euch rausgeht, einen Link zum Newsletter-Archiv und könnt euch dann den entsprechenden Newsletter mit diesen Ausrüstungstipps von heute raussuchen. Also Leihen ist eine Möglichkeit. Ihr könnt Ausrüstung natürlich gebraucht kaufen und vor allem könnt ihr Ausrüstung sehr, sehr gut reparieren. Das ist was, was immer noch sehr sträflich unterschätzt wird von vielen, wie gut es möglich ist, selbst Ausrüstung zu reparieren bzw. Ausrüstung wegzugeben zum Reparieren. Es gibt einige Outdoor-Händler, die so einen Reparaturservice anbieten. Ganz, ganz viele Outdoor-Firmen bieten aber auch einen Reparaturservice an. Kommt auch in den Newsletter mal eine Liste. Also wenn ihr eine Jacke habt von der Marke XY, dann gibt's eine gute Chance, dass diese Marke XY einen Reparaturservice anbietet. Ihr könnt aber auch selbst rangehen und eure Sachen flicken. Gibt's mittlerweile wirklich auch gute Sets zum Beispiel zum Flicken, also wirklich Pflaster im Prinzip für Outdoor-Klamotten, für Zelte, um Nähte abzudichten. Ich habe gerade einen Neoprenanzug repariert mit so einem Tool, mit so einem Reparaturset von einer Marke. Es gibt vor allem eine Marke, ich will die jetzt hier gar nicht nennen, packe ich auch in den Newsletter rein, die da führend ist bei der Reparatur, beziehungsweise von der ihr solche Reparatursets kaufen könnt, mit denen ihr alles Mögliche gefixt kriegt. Also landet im Newsletter, ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Natürlich könnt ihr auch klassisch einfach nähen mit Nadel und Faden oder mit der Nähmaschine, wenn mal was kaputt ist. Es gibt unter anderem auch, und das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, vielleicht ein schöner Tipp hier an dieser Stelle nochmal, sogenannte Repair-Cafés. In ganz Deutschland, weltweit sogar. Das sind ehrenamtlich organisierte Cafés, Orte, an die man gehen kann, wenn man irgendetwas reparieren möchte. Das ist nicht beschränkt auf Outdoor-Ausrüstung oder Klamotten. Da kann man auch einen Toaster reparieren. Und da sind Menschen, die sich damit auskennen, die einem helfen können. Und es gibt dort Werkzeug, um diese Reparaturen durchzuführen. Repair-Cafés heißen die. Auch die verlinke ich im Newsletter diese Woche. So, jetzt aber ganz konkret ran an die Ausrüstung, die in den Rucksack kommt. Ich will das aufhängen an der sogenannten Maslow'schen Bedürfnispyramide. Abraham Maslow war ein amerikanischer Psychologe, der in den 50er, 60er Jahren sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, was die menschlichen Grundbedürfnisse sind. Und von dieser sogenannten Bedürfnispyramide hat sicherlich jeder schon mal gehört. Die zeigt, welches die wirklich allerwichtigsten Bedürfnisse sind und welche dann noch so dazukommen, welche Bedürfnisse, wenn die jeweils wichtigeren befriedigt sind. Diese Bedürfnispyramide hat er entwickelt, nachdem er, das ist ganz interessant, mehrere Wochen bei einem indigenen Stamm gelebt hat. Und zwar bei den Blackfoot, die im amerikanisch-kanadischen Grenzbereich zu Hause sind. Kanadisches Alberta, amerikanisches Montana. Früher wurden die Blackfoot mal Schwarzfuß-Indianer von uns genannt. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass er von denen auch inspiriert war und das nicht nur so ein rein westliches Ding ist, diese Bedürfnispyramide. Ganz unten in dieser Pyramide, demnach am wichtigsten, stehen die körperlichen Bedürfnisse. Das sind die Atmung, dass wir saubere Luft haben, dass uns warm ist, also vernünftige Kleidung beziehungsweise einen Unterschlupf in der Nacht. Das ist das Essen und Trinken und der Schlaf. Das sind die wichtigsten körperlichen Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen. Und natürlich müssen die auch alle erfüllt sein, wenn wir da draußen unterwegs sind. Das ist das Allerwichtigste, was wir zum Überleben brauchen. Lass uns auf die mal drauf gucken. Gut, die Atmung, die saubere Luft, da können wir jetzt wenig in den Rucksack packen. Es ist schon mal gut, wenn wir in die Natur gehen, denn in den Wäldern, in den Bergen ist die Luft mit Sicherheit besser als in der Großstadt. Wärme, also Kleidung. Natürlich brauchen wir vernünftige Klamotten, die dem Wetter und den klimatischen Bedingungen angepasst sind. Wir wissen nicht immer, wie das Wetter wird, also müssen wir auf verschiedene Eventualitäten ausgerichtet sein. Wichtig ist auch Regenkleidung. Ich will jetzt gar nicht so im Detail auf die Klamotten eingehen, welche Schichten das sein müssen und so. Ich glaube, das würde ein bisschen zu weit führen. Die Klamotten haben wir ohnehin erstmal am Körper. Die müssen gar nicht unbedingt in den Rucksack. Aber zusätzlich darf da natürlich gerne noch was drin sein, wenn wir denn bei warmen Temperaturen loslaufen und es zum Beispiel in der Nacht kalt ist oder wir mit einem Wetterumschwung rechnen müssen. Und das müssen wir eigentlich fast immer. Das heißt, nochmal so eine Isolationsjacke und halt Regenzeug, das ist was, was in den Rucksack sollte. Regenzeug, das ist ein gutes Beispiel für diese Frage, wie teuer darf, soll es denn jetzt eigentlich sein oder reicht vielleicht auch was Einfacheres? Gore-Tex-Klamotten, ja, die wirklich atmungsaktiv sind, winddicht, wasserdicht und Top-Qualität haben, sind schweineteuer, machen wir uns nichts vor. Wenn wir da eine Jacke und eine Hose haben, dann kostet das schon ein halbes Vermögen, wenn das richtig gut ist. Gibt's natürlich auch Abstufungen. Aber was auch wirklich eine gute Option ist, ist zum Beispiel ein einfacher Regenponcho. Gerade wenn es um Atmungsaktivität geht. Also diese Regenponchos sind ja meist einfach nicht atmungsaktiv, sondern das ist eine Hülle, eine regendichte Hülle. Die ist aber regendicht. Und der große Vorteil ist, und das vergessen wir oft, in Sachen Atmungsaktivität, so ein Regenponcho, wenn wir den anhaben, da wird bei jedem Schritt, den wir machen, unten Luft reingespült sozusagen, ja, gepumpt in diesen Regenponcho beziehungsweise da drunter. Wenn wir eine Jacke haben, die richtig mit einem Bund unten dicht ist, dann ist da relativ wenig Luftaustausch. Und so ein Poncho durch dieses offene System, was der hat, wo immer wieder Luft reinkommen kann, ist der Nachteil des nicht atmungsaktiven Materials deutlich geringer, als es scheinen mag. Das heißt, das ist wirklich eine Alternative, so ein Poncho mitzunehmen, der dann im besten Fall eben auch bis zu den Knien geht und damit haben wir auch die Oberschenkel geschützt und können möglicherweise auf eine Regenhose verzichten. Es sei denn, es ist jetzt natürlich tiefer Winter und da wird es dann relevant, dass auch der untere Teil der Beine natürlich trocken bleiben sollte und so weiter. Aber in ganz, ganz vielen Situationen reicht ein einfacher Regenponcho und die kosten wirklich nicht viel Geld. Also Regenkleidung, die trägt natürlich dazu bei, dass wir trocken sind, dass uns warm ist. Was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, und da kommen wir schon zu dem Punkt Schlaf, dass wir nachts vernünftig uns erholen können. Und dazu gehört, dass uns warm ist, dass wir nachts trocken sind. Und da sind wir beim Schlaf-Setup. Das ist wirklich ja mit das Allerwichtigste, worauf ich immer achte, dass mir nachts da draußen warm ist. Dass ich einen vernünftigen Schlafsack habe, und das habe ich hier schon des Öfteren gesagt, da ist wirklich entscheidend, bei den Temperaturangaben eines Schlafsacks die Komforttemperatur und nicht die Limittemperatur. Das ist nämlich die Temperatur, wo wir dann gerade noch überleben, aber da schlafen wir nicht mehr bei diesen Limitangaben. Und auch bei den Extremangaben ist das so eine Sache. Also am besten an der Komforttemperatur orientieren. Wenn wir keinen teuren Schlafsack besorgen wollen oder keinen richtig guten warmen Schlafsack haben, dann tun das oft auch zwei einfachere Sommerschlafsäcke. Aber ich habe das schon ganz oft erlebt oder gehört von Menschen, die einen Sommerschlafsack irgendwo noch haben und denken, damit können sie in die Alpen oder eben irgendwo hin, wo es mal kälter ist nachts. Würde ich nicht empfehlen, weil man in den Dingern oft wirklich bitterlich friert. Aber vielleicht finden wir zwei davon und dann ist es schon wieder was anderes. Es gibt grundsätzlich zwei Füllmaterialien von Schlafsäcken. Das ist einmal Daune und einmal eine Kunstfaserfüllung. Haben beide Vor- und Nachteile. Die Daune hat ein angenehmeres Schlafklima. Die Daune ist leichter, aber die Daune ist auch deutlich teurer und sie ist feuchtigkeitsempfindlicher. Das heißt, wenn die nass ist, dann wärmt die nicht mehr so gut. Und dafür muss es nicht regnen. Da reicht natürlich auch eine feuchte Nacht und so ein Morgentau. Kunstfaser ist da robuster, wärmt besser, wenn sie nass ist, ist halt ein Tick schwerer, dafür aber auch wieder günstiger. ist eine Frage, welchen Einsatzbereich habe ich gerade und auch wie viel Geld habe ich, weil die Daune eben entsprechend teurer ist. Und wir sollten auch darauf achten, dass das dann zertifizierte Daunen mindestens sind, weil da auch manchmal ein bisschen Schmu getrieben wird, beziehungsweise die Gänse, von denen die Daunen dann kommen, nicht so dolle behandelt werden. Gibt es aber Zertifizierungen, die ganz okay sind. Wenn wir sehr auf das Gewicht achten wollen, dann können wir überlegen, ob wir nicht einen Schlafsack mitnehmen, sondern einfach eine Decke, einen sogenannten Kilt oder Quilt. Die bedecken einen dann nur von oben. Aber da, wo wir aufliegen, da wird der Schlafsack ja sowieso komprimiert und dann wärmt er nicht mehr so gut. Deshalb haben wir eine Isomatte drunter. Sonst würde ja der Schlafsack auch reichen, wenn er unten, da wo wir aufliegen, genauso gut wärmen würde wie oben. Und da wir eine Isomatte haben, beziehungsweise wenn wir eine Isomatte haben, dann reicht vielleicht auch ein sogenannter Quilt, der dann natürlich leichter ist. Das gleiche bei der Hängematte. Ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast schon eine Weile hört, ich liebe die Hängematte. Ihr könnt in meinem Webshop sogar Hängematten kaufen, verschiedene Modelle und eben auch einen sogenannten Underkilt. Das ist im Prinzip das gleiche, wie ich es gerade erklärt habe. Wenn wir in der Hängematte in einem Schlafsack liegen, dann ist die ja unten komprimiert, die Hängematte. Das heißt, unten wärmt der Schlafsack nicht mehr wirklich. Das wird kalt von unten am Rücken ein bisschen, wenn die Außentemperaturen niedrig sind. Und da schafft eben so ein Underkilt Abhilfe, weil er drunter hängt unter der Hängematte, wie so ein Kokon. Dann brauchen wir nachts natürlich auch noch Schutz vor Regen, wenn es denn regnen sollte. Da können wir einen Tarp wählen, das ist so eine Regenplane, gibt es für Hängematten, gibt es aber auch zum Aufstellen mit Trekkingstöcken zum Beispiel oder Ästen oder zum Befestigen an Bäumen und. Viele verschiedene Varianten. Das ist eine Möglichkeit oder natürlich wir schlafen gleich im Zelt, müssen wir darauf achten, das dürfen wir in Deutschland nicht einfach so wild, das ist verboten, aber es gibt Länder, in denen ist das Zelt natürlich eine Option und auch in Deutschland gibt es Möglichkeiten, ob es Privatgrundstücke sind oder Campingplätze, wo wir dann auch zelten dürfen. Übrigens, damit es beim Schlafen schön warm ist, kann manchmal eine Mütze auch ganz hilfreich sein. Oder so ein Schlauchtuch, Buff wird das auch manchmal genannt, finde ich super praktisch. Die Dinger sind sehr dünn, aber sie schützen so ein bisschen am Kopf, wenn es dann nachts kalt wird und man nicht unbedingt sich in dieser Schlafsackkapuze einmummeln und verstecken will. Wenn es doch mal kalt werden sollte im Schlafsack, ist oft ein guter Hinweis, wirklich den komplett zuzumachen, damit keine Körperwärme entkommt. Das hilft oft mehr, als sich nochmal zwei Schichten anzuziehen. Wirklich den zuzuziehen, diesen Schlafsack, dass nur noch das Gesicht rausguckt und sonst alles mehr oder weniger abgeschlossen ist, damit die Körperwärme nicht abhaut. Wenn wir sicherstellen wollen, dass unser Schlafsack und unsere Isomatte uns auch wirklich wärmen in der Nacht, dann dürfen die natürlich auch tagsüber nicht nass werden. Darauf müssen wir auch achten. Die können dann entweder in einen wasserdichten Packsack, in den Rucksack rein, oder wir müssen zusehen, dass wir entweder einen ganz wasserdichten Rucksack haben, packe ich euch auch eine Empfehlung in den Newsletter rein, oder dass wir eine Regenhülle haben für unseren Rucksack, um eben unsere Ausrüstung trocken zu halten. Und in Sachen Wärme noch ein wichtiges Tool für den Notfall, und zwar Feuer. Entweder ein Feuerzeug, ein Feuerstahl oder was auch immer, Streichhölzer, Sturmstreichhölzer, die wir dabei haben, dass wir im Zweifel, wenn es wirklich hart auf hart kommt, uns ein Feuer machen können. Das ist natürlich klar, dass wir da aufpassen müssen, je nach Jahreszeit, je nach Trockenheit. Wir dürfen eigentlich kein Feuer machen in Deutschland, aber zum Beispiel, wenn wir uns irgendwo an einem Flussbett befinden oder irgendwo auf dem Berg, wo keine Bäume in der Nähe sind, dann kann das im Notfall natürlich eine Option sein, ein Survival-Akt Feuer zu machen und uns damit zu wärmen. Was uns dann an körperlichen Grundbedürfnissen noch fehlt, ist das Essen und Trinken. Auch wieder sehr abhängig davon, wie lange wir unterwegs sind, wo wir unterwegs sind. Aber es ist sicherlich ratsam, immer eine Notration dabei zu haben. Das sind bei mir meist Riegel, gibt es mittlerweile sehr, sehr gute in Drogerien. Ja, ich achte immer darauf, dass da möglichst wenig Zucker drin ist und dass sie nicht so künstlich hergestellt sind, also von den Zutaten nicht so viel künstliches Zeug drin sind, sondern möglichst natürliche Zutaten. Wir können uns Riegel aber auch selbst herstellen. Hatten wir hier auch schon mal das Thema, hatte ich schon ein Rezept drin, aber vielleicht packe ich auch jetzt in den Newsletter nochmal ein so ein Ding rein zum Thema Herstellen von Energieriegeln. Ist relativ easy und macht sogar Spaß. Nüsse sind was, was ich meist dabei habe, und Trockenobst. Das sind wirklich so die Basics. Es ist natürlich auch schön, mal was Warmes zu haben. Dann müssen wir uns überlegen, einen Kocher mitzunehmen. Da gibt's einfache, aber natürlich auch aufwendigere Varianten. Feuer ist in dem Zusammenhang dann wieder wichtig. Wir brauchen ein Messer. Ein Messer gehört immer in den Rucksack, finde ich. Am besten auch eins, was vielleicht ein, zwei, drei weitere Funktionen hat. Also eine Art Multitool. Das ist sinnvoll, und möglicherweise Besteck, je nachdem, was wir essen möchten. Denn mir ist das auch schon passiert. Ich habe mir in einem Supermarkt dann irgendwo einen Joghurt gekauft und habe festgestellt, ich habe gar keinen Löffel dabei, um das zu essen. Da gibt es in Supermärkten oft auch Möglichkeiten zu fragen oder sich irgendwie was mitzunehmen, so ein Einwegding. Aber im besten Fall haben wir natürlich Besteck dabei. Zum Thema Trinken. Ja, eine Trinkflasche kann Sinn machen, die wir immer wieder auffüllen können. Wir können aber auch eine ganz einfache Plastikflasche uns irgendwo kaufen im Supermarkt, die wir dann immer wieder auffüllen. Ja, also es muss nicht zwingend eine teure Flasche sein, die wir dann immer bei jeder Tour dabei haben. Wäre natürlich besser in Sachen Nachhaltigkeit, aber ist nicht unbedingt zwingend erforderlich, wenn wir mal auf das Budget gucken. Ja, und ausreichend zu trinken dabei zu haben, das ist wichtig. Ich stocke jetzt so ein bisschen, weil meiner Erfahrung nach wir das auch immer wieder natürlich auffüllen können. Wir müssen nicht literweise Wasser mitschleppen, wenn wir dann doch irgendwo noch vorbeikommen, wo ein Haus steht, weil wir da vielleicht klingeln können und fragen können nach Trinkwasser. Vorausgesetzt, es ist jemand da. Also immer ein bisschen abwägen natürlich auch. Wenn wir in abgelegeneren Gebieten unterwegs sind, wo es die Möglichkeit nicht so gibt, ist vielleicht auch ein Trinkwasserfilter noch hilfreich. Gibt's auch ganz, ganz einfache so Strohhalme für einen Notfall, wo ein Filter eingebaut ist, wo man auch mal Wasser aus einem Bach trinken kann. So viel nur zu dem Bereich Essen, Trinken und Küche, weil das wirklich sehr, sehr individuell ist. Wenn wir auf ein Mikroabenteuer gehen, wenn wir nur eine Nacht irgendwo draußen unterwegs sind, dann ist das Gewicht überhaupt nicht wirklich entscheidend. Dann können wir theoretisch eine gusseiserne Pfanne mit daraus nehmen und einen Kocher und darauf unser Essen zubereiten. Wenn wir allerdings 2 Wochen unsere komplette Ausrüstung schleppen, dann würde ich die gusseiserne Pfanne nicht unbedingt empfehlen. Das war's also mit den körperlichen Grundbedürfnissen. Wenn wir jetzt eine Stufe weiter gucken auf der Bedürfnispyramide von Maslow, dann steht dort das Thema Sicherheit. Sicherheit, Schutz vor Gefahren und Ordnung. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir draußen unterwegs sind, dann sollten wir natürlich auch Gefahren minimieren, dann sollten wir auf unsere Sicherheit achten. Zum Beispiel Licht dabei zu haben, wenn es abends dunkel wird. Eine Stirnlampe im besten Fall. Wir sollten Kartenmaterial dabei haben, das heißt wissen, wo wir lang müssen. Wobei das auch wieder so ein Punkt ist, der darüber entscheidet, wie groß unser Abenteuer wird. Ich würde nicht empfehlen, in völlig abgelegenen, wilden Gebieten ganz ohne Navigation unterwegs zu sein. Aber in Deutschland ist das durchaus mal eine schöne Herausforderung, nicht mit einer Karte unterwegs zu sein, sondern einfach frei Schnauze loszulaufen. Vorausgesetzt, wir haben Sachen dabei, die im Zweifel uns warm halten. in der Nacht, ja, wenn wir nicht nach Hause finden oder so. Das sollte in dem Fall dann gegeben sein. Was auch zum Thema Sicherheit gehört, ist ein Sonnenschutz, also eine Sonnencreme dabei zu haben, einen Sonnenhut, ja, irgendeine Kopfbedeckung, wenn es wirklich heiß ist. Und Erste Hilfe. Wir brauchen einen Erste-Hilfe-Set. Es gibt Erste-Hilfe-Sets, die sind schon fertig gepackt, da ist alles Wichtige drin, aber wir können uns die natürlich auch selbst zusammenstellen. Und wenn doch mal irgendwas passiert da draußen, dann sollen wir darauf vorbereitet sein. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den viele als nicht so wichtig betrachten und den ein bisschen vernachlässigen. Was gehört da rein in so ein Erste-Hilfe-Set? Natürlich Verbandszeug, da gehören Pflaster rein, große Pflaster, kleine Pflaster, Blasenpflaster auch. Da gehört eine Wundkompresse rein, da gehört Tape rein, was zum Sterilisieren, Alkohol, Jod. Dann gehört eine Schere rein, mit der wir Verband und Pflaster schneiden können. Eine Pinzette, im besten Fall auch eine Zeckenpinzette oder eine Zeckenkarte, einmal Handschuhe. Viele Erste-Hilfe-Sets haben auch eine Rettungsdecke drin. Das sind diese silber-goldenen, ganz, ganz dünnen Decken, die man im Zweifel ja drüber schmeißen kann, damit es warm bleibt. Wenn wir einen Schlafsack dabei haben, dann brauchen wir natürlich so eine Rettungsdecke nicht. Aber in der Regel ist die in so einem vorgepackten Erste-Hilfe-Set drin. Genauso wie eine Signalpfeife. Dann machen Schmerzmittel in der Regel Sinn, ob das Paracetamol oder Ibuprofen sind, die im Zweifel dafür sorgen, dass wir ein bisschen runterkommen bei starken Schmerzen. Aspirin ist so ein Ding, das wird oft mitgenommen ganz gerne. Da gibt's aber ExpertInnen, die das eher nicht empfehlen, weil das Aspirin das Blut auch ein bisschen dünner macht. Und wenn wir dann eine Wunde haben, die dann noch stärker blutet, das passiert bei Schmerzmitteln wie Paracetamol oder Ibuprofen nicht so. Wenn wir wunde Stellen haben, ist eine Bepanthen-Salbe ganz gut oder Vaseline. Und dann gibt es natürlich noch unzählige individuelle Medikamente, die wir dann dabei haben sollten. Wenn wir zum Beispiel AllergikerInnen sind, dann brauchen wir auch möglicherweise entsprechende Medikamente. Selbst wenn wir unser Handy nicht mit haben, und das tut ja wirklich ganz gut auf Abenteuern, das mal aus oder in den Flugmodus zu schalten, dann sollten wir es zumindest dabei haben für den Notfall, dass wir Hilfe rufen können. Und auch eine Powerbank, einen Akku, die dieses Handy dann bei Bedarf auch wieder aufladen können. Bisschen Geld sollten wir dabei haben, klar, und oder eine EC-Kreditkarte. Was so MacGyver-mäßig noch ganz Schönes immer im Rucksack, finde ich, ist ein bisschen Gaffer-Tape, ja, also Gewebeband, womit wir vieles ja ganz einfach auch fixen können. Das muss natürlich keine ganze Rolle sein, da können wir uns ein bisschen was abrollen auf, weiß ich nicht, einen kleinen Ast oder auf so ein kleines Röllchen oder wo auch immer drauf, einfach ein bisschen Gaffer Tape rollen und 2-3 Kabelbinder in verschiedenen Größen. Nähzeug ist auch noch ganz sinnvoll. So, das die Sachen, die für die Sicherheit, finde ich, am allerwichtigsten sind. Für die Ordnung, ja, das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen individuell, wie viel Ordnung wollen wir haben in unserem Rucksack? Wollen wir da verschiedene Packsäcke haben, wo dann in dem einen die Kosmetika sind, in dem anderen das Schlafsetup und in dem wieder anderen noch unsere Unterhosen? Ja, das entscheidet ihr bitte selbst. So, Kosmetika habe ich gerade gesagt. Da kommen wir natürlich ja so auf eine nächste Stufe. Was sind noch Sachen, die nice to have sind, beziehungsweise die wir eigentlich schon dabei haben wollen, die aber vielleicht nicht zwingend lebensnotwendig sind auf so einem Abenteuer. Auch sehr individuell, deswegen gehe ich da auch nur kurz drauf ein. Wenn wir uns waschen wollen da draußen, dann finde ich es wichtig, dass das eine Seife ist, die biologisch abbaubar ist, ja, ohne Plastik, eine Outdoor-Seife, die wir dann auch guten Gewissens benutzen können. Mückenzeug in irgendeiner Form, also wenn uns Insekten stören, auch je nachdem, wo wir unterwegs sind, macht sicherlich Sinn, das dabei zu haben. Toilettenpapier, ein bisschen. immer gut und hilfreich. Und wenn wir unser großes Geschäft zum Beispiel draußen erledigen, dann sollten wir auch gucken, wie wir das vernünftig vergraben. Da gibt es auch so, ich habe so eine Carbon, ganz wirklich ganz, ganz leichte Schaufel. Sieht aus wie so ein breiter Zelthering, mit der ich wunderbar schnell ein Loch graben kann, um dann da ja, das große Geschäft zu erledigen, danach wieder zuzubuddeln, beziehungsweise das Toilettenpapier vielleicht auch noch tief unten mit rein und dann zubuddeln, dass ich da keine Spuren beziehungsweise so wenig Spuren wie möglich hinterlasse. In dem Zusammenhang natürlich auch wichtig in irgendeiner Form ein Müllbeutel, dass wir, wenn wir Müll produzieren, den wieder mitnehmen können und nicht da irgendwo liegen lassen und im Zweifel auch noch ein bisschen mehr Müll wieder mitnehmen, den irgendwelche anderen liegen gelassen haben. Bei Kosmetika, darauf nochmal, lohnt es sich sehr hinzugucken, wenn wir auf das Gewicht achten wollen, dass wir wirklich nur so viel dabei haben, wie wir benötigen in der Zeit, in der wir unterwegs sind. Sprich Zahnpastatube zum Beispiel, so eine kleine Reisezahnpastatube zu nehmen. Wenn wir Handcreme brauchen, wirklich nur so viel zu nehmen, wie wir brauchen, weil diese Kosmetika dann doch relativ viel wiegen, wenn wir sie denn nicht brauchen. Und die Packungen sind ja oft einfach deutlich größer als das, was man so an 2-3 Tagen braucht. Beim Thema Zahnpasta zum Beispiel sind diese kleinen Zahntabs, Zahnputztabs auch oft eine gute Wahl. Das sind wie so Pillen, die wir benutzen können für einmal Zähneputzen. Und das können wir dann genau abzählen, wie viele wir brauchen. Da gibt es plastikfreie Varianten, die wir auch guten Gewissens in irgendwelchen Gewässern benutzen können. Das zum Thema Sonstiges. Ja. Und das waren die Basics, das Wichtigste, was in den Rucksack gehört, wenn wir auf Tour gehen. Ja, und irgendwann hinter all diesen wirklichen Basics kommen natürlich dann die Sachen, die euch noch eine gute Zeit bereiten. Sachen, die ihr braucht, damit es euch gut geht, ob es das Hörspiel ist am Abend, was ihr gerne im Ohr habt zum Einschlafen, auf das ich immer verzichte, genauso wie auf das Musikhören draußen, mag ich einfach nicht so gern, weil ich die Naturgeräusche, den Natursoundtrack einfach am passendsten finde für Outdoor-Unternehmungen. Aber das ist ja sehr individuell und natürlich auch völlig legitim, wie auch immer ihr das handhabt. Aber das kommt dann noch drauf, ob ihr ein Buch dabei haben wollt oder noch euren ganz persönlichen Luxusartikel. In dieser Folge sollte es jetzt vor allem um die Basics, die wirklichen Basics gehen. Und wenn ihr noch was habt, wo ihr sagt, das muss immer unbedingt in meinen Rucksack und das könnte auch für andere ein guter Tipp sein, dann lasst mich das gerne wissen. Es gibt die Möglichkeit, mir Sprachnachrichten zu schicken über WhatsApp. Die Nummer, über die ihr das machen könnt, die findet ihr auf meiner Website unter christoförster.com/frei-raus. Genau da, wo ihr auch den Newsletter abonnieren könnt. Und dann schickt mir gerne Tipps, schickt mir Infos, schickt mir Rückmeldungen, auch ihr könnt mir da auch Ideen schicken für GesprächspartnerInnen für diesen Podcast. Ihr könnt mir Bilder schicken von Touren, die ihr gemacht habt, von eurem Rucksack, wie der aussieht. Über Rucksäcke an sich haben wir noch gar nicht gesprochen. Das machen wir vielleicht auch nochmal zu einer anderen Gelegenheit. Also wie sieht der Rucksack aus, in den das alles reinkommt? Die Größe für so eine Tages- oder bis 3-Tagestour, die ist in der Regel zwischen 30 und 40 Liter. Das wäre zumindest so meine Empfehlung. Größere Touren natürlich größer, kleinere Touren kleiner. Wenn es Tagestouren sind, kann manchmal sogar eine größere Hüfttasche reichen. Das ist oft ganz angenehm, weil einfach dann der Rücken frei ist. Aber in Sachen Rucksack gibt es natürlich auch 1000 Varianten. Im Zweifel lauft einfach mit dem los, den ihr habt und dann schaut ihr, ob das gereicht hat oder ob ihr vielleicht beim nächsten Mal noch upgraden wollt. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch viel Freude beim Kram, beim Sortieren, beim Recherchieren, beim Packen und natürlich vor allem beim Losziehen. When you hurt, then we bleed together. When times get tough, our love grows.
My heart.